NDR Info. Themen des Tages.
Ein Deal ist ein Deal oder eben nicht. Wie die EU mit den neuen Zolldrohungen aus Washington umgehen will, ein NDR-Info-Thema des Tages heute. Unser Brüssel-Korrespondent und der Außenwirtschaftschef der DIHK werden das gleich einschätzen. Und wie steht Trump eigentlich da, einen Tag vor seiner Rede zur Lage der Nation? Ich bin Markus Schubert, guten Tag. Wir blicken außerdem in den kommenden knapp 25 Minuten auf die gefährliche Lage in Mexiko nach der Tötung eines Drogenkartellbosses. Soll man weiter nach Regeln spielen, auf die sich Ursula von der Leyen und Donald Trump vergangenen Sommer in Schottland verständigt hatten? Oder sind die hastig ausgerufenen neuen Pauschalzölle von 15% die Pausenglocke für die Umsetzung, bis man sich in Washington sortiert hat? Dafür hat sich das EU-Parlament am Nachmittag entschieden, wie unser Europakorrespondent Jean-Marie Magro zusammenfasst.
Der Zolldeal zwischen der EU und den USA dreht erneut eine Pirouette.
Eine klare Mehrheit der Schattenberichterstatter hat beschlossen, die am Dienstag auf der Tagesordnung stehenden Abstimmungen zu verschieben.
Erklärt der Vorsitzende im Handelsausschuss des Europaparlaments Bernd Lange. Der niedersächsische SPD-Abgeordnete hatte schon am Wochenende von einem reinen Zollchaos seitens der US-Regierung gesprochen. Die Zusagen der Amerikaner seien ungewiss nach Trumps Ankündigung am Samstag, vorübergehende Sonderzölle in Höhe von 15% erheben zu wollen.
This means on the normal MFN.
Das bedeutet, auf die ohnehin schon erhobenen 15% Zölle auf zum Beispiel Käse kommen 15% obendrauf, macht 30%.
Nachdem das oberste amerikanische Verfassungsgericht die meisten seiner Zölle am Freitag gekippt hatte, hat Präsident Trump neue Zölle angekündigt. Und das, obwohl EU und USA eigentlich eine Vereinbarung getroffen hatten. Das alles sorgt für großes Rätseln in Brüssel. Die Kommission beruft sich auf die Vereinbarung im Sommer im schottischen Turnberry.
A deal is a deal.
Ein Deal ist ein Deal, sagt Kommissionssprecher Olaf Gill.
We simply request clarity from the US.
Man verlange einfach nur Klarheit von den Vereinigten Staaten, doch die scheint nicht gegeben. Niemand weiß, was nach der 150-tägigen Frist, die Trumps neue Zölle gelten können, passieren wird. Handelskommissar Šefčovič hatte sich trotzdem vor den EU-Abgeordneten dafür eingesetzt, am Zeitplan festzuhalten, morgen also über die nächsten Schritte abzustimmen, um so für Planungssicherheit für europäische Unternehmen zu sorgen. Nur konnte er sich damit nicht durchsetzen.
Das ist ein starkes Zeichen. Wir knicken nicht ein. Solange die USA nicht für Klarheit sorgen, werden wir keinen Schritt auf sie zugehen. Wir bleiben standhaft und geeint.
So die französische Vorsitzende der liberalen Renew-Fraktion Valérie Ayer. Diese Meinung ist im EU-Parlament weit verbreitet. So auch bei der grünen Abgeordneten Anna Cavazzini.
Ich hatte es gefordert und begrüße es demnach sehr, dass die Verhandler im Europäischen Parlament entschieden haben, morgen nicht abzustimmen. Es ist wichtig, dass wir jetzt nicht einfach Trump einen Blankoscheck geben.
Der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe, Niklas Herbst, weist darauf hin, dass das Parlament vor wenigen Wochen schon einmal den Deal mit den USA auf Eis gelegt hatte. Damals hatte Trump mehrfach angedeutet, Grönland einnehmen zu wollen. Und er wollte die Länder bestrafen, die sich offensiv dagegen ausgesprochen hatten.
Auch wenn es schwerfällt, ich glaube, wir müssen jetzt einen kühlen Kopf bewahren. Also jetzt geht es darum, die Lage zu beobachten, einig zu sein und auf alles vorbereitet zu sein. Das ist, glaube ich, der europäische Weg.
Die Verschiebung der Abstimmung bedeutet nicht, dass das Parlament gar nicht mehr über den Deal abstimmen wird. Nur jetzt liege eben der Ball in Washington. Ein Deal ist eben ein Deal. Gerade Donald Trump sollte das verstehen.
Und am Telefon ist jetzt Volker Dreyer, Außenwirtschaftschef und Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Schubert.
Wie wird denn Ihr Verband seit Freitag von seinen Mitgliedsfirmen bestürmt und um Klärung gebeten? Und können Sie ihnen erklären, ob etwa die 10 oder jetzt 12, 15% obendrauf kommen auf die Sätze im Abkommen von Schottland oder auf die Sektorenzölle?
Ja, diese Zollpolitik zu erklären ist eine schwierige Sache, ein wirklich schwieriges Unterfangen. Eines scheint sich abzuzeichnen, dass das, was mit dem Turnberry Deal, also dem Deal zwischen der EU und den USA letztes Jahr verabredet wurde, weitgehend weiterhin gelten wird. Das ist nicht besonders gut. Es ist aber noch nicht so weit und deswegen ist es auch sehr nachvollziehbar, dass das jetzt durchs EU-Parlament verabschiedet wird. Denn, und das ist richtig, es gilt erst zu klären, ob mit diesen 15% dann auch wirklich alles an Zollsätzen abgegolten ist, zum Beispiel die ohnehin geltenden Welthandelsorganisationszölle der USA. Am Beispiel des Käse haben sie es ja gezeigt.
Und reagiert die EU aber richtig, jetzt das Abkommen auf Eis zu legen, da Trump ja offenkundig weiter freihändig neue Regeln setzen will? Oder soll man noch einmal versuchen, es ihm recht zu machen?
Also es gilt natürlich Rechtssicherheit und geringere Belastungen abzuwägen. Und hier würde ich sagen, eine Rechtssicherheit braucht an dieser Stelle auch eine gewisse Zeit. Die USA müssen sich sortieren und wir müssen darauf drängen, dass wir nicht hinter den letztes Jahr verhandelten, aber noch nicht verabschiedeten durchs Europäische Parlament Deals zurückfallen, also uns nicht feststellen. Deswegen sind jetzt einige Tage, möglicherweise einige Wochen Zeit, auch sehr nachvollziehbar und auch wirklich verständlich.
Wie kommt denn die Exportwirtschaft seit gut einem Jahr mit der Achterbahnfahrt zurecht? Und was ist, wenn Trump zu, wie er es heute wörtlich nannte, abscheulichen Maßnahmen greift? Also auch mit Zöllen, aber auch mit Lizenzregeln im Handel.
Sie kommt nicht besonders gut zurecht, um das mal gelinde zu sagen. Die USA sind nach wie vor trotz Rückgang der wichtigste Exportmarkt deutscher Unternehmen. Die Exporte sind aber um fast 10% im letzten Jahr schon gesunken. Dieser Prozess kann sich fortsetzen. Mehr Rechtssicherheit und Planungssicherheit ist unabdingbar, aber keine höheren Belastungen sind dabei auch wichtig und darauf müssen wir uns einstellen und oder müssen darauf hinwirken. Und ein anderes ist, dass mit der Zollpolitik, der Hochzollpolitik der USA verbundene Ziel, nämlich mehr Wertschöpfung in den USA zu schaffen, das wird unseres Wissens nach, unsere Beobachtungen nicht eintreten, denn unsere Unternehmen sagen uns, sie investieren unter dem Strich sogar weniger durch diese Zollpolitik in den USA, als sie es ohnehin sonst gemacht hätten.
Kann man die USA auskontern, wenn man wie die EU mit mehr Freihandel von Südamerika und bis Indien neue Grundlagen legt und eben auch der Kanzler ab Mittwoch in Peking vielleicht neue Grundlagen legt?
Wir können nicht auf einen Schlag ein wegfallendes Geschäft bei einem so wichtigen Partner wie den USA durch andere Partner ersetzen. Aber man kann die Schritte gehen, die wir ohnehin gehen müssen, nämlich unsere Handelsbeziehungen und auch Beschaffungsmärkte zu diversifizieren. Und dazu gehören die Länder Latein- und Südamerikas, die Mercosur-Länder, mit denen wir ein Abkommen haben. Das hat aber das EU-Parlament jetzt nochmal zu dem Gerichtshof geschickt, um es nochmal zu überprüfen zu lassen. Das ist den Weg zu gehen mit Indien, mit Indonesien, mit anderen Handelspartnern und natürlich auch, und das sprechen Sie an, mit dem anderen Wirtschaftsgiganten China, unsere Interessen mit denen Chinas übereinanderlegen, zu sehen, wo haben wir Gemeinsamkeiten und wo können wir unsere Handelsbeziehungen auch mit dem Reich der Mitte stärken.
Aber Herr Dreyer, ich verstehe Sie richtig, man kann als EU und auch aus Sicht der deutschen Exportwirtschaft wohl nicht gleichzeitig De-Risking gegenüber China und den USA betreiben.
Also gleichzeitig gegenüber beiden Giganten jedenfalls ist es ein sehr schwieriges Unterfangen. Klar ist, Diversifizierung, das heißt mehr Freihandelsabkommen mit anderen Märkten, auch jenseits dieser beiden großen Volkswirtschaften, China und den USA, einzugehen, das ist das Gebot der Stunde und das sollen wir unverzüglich machen, aber natürlich auch mit der notwendigen Sorgfalt. Und deswegen sind neben den Reisen in die USA, aber auch nach China, die Reisen, die es in diese anderen Länder wie Indien, Indonesien, Malaysia oder aber auch Brasilien und anderen Ländern Lateinamerikas gibt, so wichtig.
Volker Dreyer, Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Trump in schwerere See. Nicht erst, aber vor allem natürlich seit der Supreme Court-Entscheidung zu Zöllen. Am Nachmittag habe ich mit dem Kampagnen- und Strategieberater Julius van der Laar gesprochen. Morgen spricht der US-Präsident vor beiden Kammern des Kongresses, die State of the Union Address. Fällt Ihnen eine prägnante Formel ein, die die Lage der Nation und die Rolle des Präsidenten darin bündelt? Ich mache einen Vorschlag. Anything can happen.
Anything can happen, anything is possible. Ich kann mir vorstellen, dass Donald Trump deutlich zugespitzter sein wird. Und er wird nicht sagen, anything is happening, aber er wird sagen, es läuft alles richtig gut. Ich glaube, er wird sagen, das amerikanische Comeback rollt und es rollt voran. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er wahrscheinlich auf Sonntag zurückblickte, als die amerikanische Hockey, die Eishockey-Nationalmannschaft gegen Kanada gewonnen hat. Wo natürlich so im Hinterkopf die Rocky-Musik läuft, Eye of the Tiger, wir sind wieder zurück. Amerika war unter Joe Biden angeschlagen und jetzt kommt Donald Trump und zeigt natürlich auch, dass die Kanadier und im Endeffekt der Rest der Welt eben auch in die Flucht geschlagen wird. Ich glaube, das ist das Bild, das er produzieren will. Er hat ja sogar auch die amerikanische Hockey-Nationalmannschaft direkt noch nach dem Sieg per Telefon eingeladen, gesagt, er würde sie gerne einfliegen, damit sie dann auch im Kongress mit daneben sitzen können und er vielleicht sogar auf sie verweisen kann. Das ist die Geschichte, die er erzählen würde. Die Realität und auch die Umfragen zeigen natürlich, dass das Bild aktuell ein anderes ist. Ja.
Trump hat die Zölle als Wunderwaffe im Welthandel, als politisches Disziplinierungsmittel für andere Regierungen, aber auch zur eigenen Staatsfinanzierung erkoren. Ja. Kann das weiter funktionieren, wenn der Kongress dabei mitentscheiden müsste?
Ja, ich glaube, wenn der Kongress mitentscheiden muss, wird's extrem schwierig, weil die Mehrheiten dort natürlich so minimal sind und die Umfragewerte, vor allem die Beliebtheit der Zölle, wirklich absolut im Keller ist. Das heißt, was passiert? Am Freitag kam der Supreme Court und sagte, das, was Trump unter den Sonderverordnungen mit Zöllen auferlegt hat, ist eigentlich unrechtens bzw. nicht verfassungskonform. Dementsprechend müssen die auch zurück abgewickelt werden. Jetzt könnte er natürlich sagen, gut, wir ratifizieren das durch den Kongress, weil das sagt auch die Verfassung, dass natürlich der Kongress für Steuern und der Supreme Court hat gesagt, dass Steuern quasi auch hier zutreffend sind für diese Zölle, dass das eben durch den Kongress durchgehen muss. Nochmal, im Moment hat Trump und die Republikaner 2 Stimmen Vorsprung. Wenn man sich die Umfragewerte anschaut, sagen die Leute, wir wollen eigentlich nichts mehr damit zu tun haben. Alles ist nur teurer geworden und sie sagen auch, dass die Zölle mit dafür verantwortlich sind. Insofern, ich kann beim besten Willen nicht sehen, wie irgendein Republikaner 240 Tage vor den Kongresswahlen sagt, ich unterstütze den Präsidenten hier.
Das zweite Schlachtfeld war der Kampf gegen Migranten und diesen Konflikt auch in demokratische Metropolen und ihre Stadtgesellschaften zu tragen. Richtig. Kann das aus heutiger Sicht, was bisher geschehen ist, Früchte tragen bei den Wahlen und bei welchen Wählergruppen?
Nee, ich glaube schon, dass es die Hardcore-Republikaner durchaus mobilisieren und auch motivieren kann. Nur so gewinnt man keine Wahl, indem man ausschließlich die Extremen anspricht. So hat auch im Übrigen Donald Trump 2024 und auch 2016 nicht gewonnen. Insofern, wenn ich mir auch hier wieder die Umfragewerte explizit bezüglich Migration anschaue, auch dort, und das war ein Thema, mit dem er immer gewonnen hat, ist Donald Trump bei -8,8% unter Wasser, was die Umfrage und den Zuspruch auch eben betrifft. Insofern ist das nicht wirklich das Thema, das er ins Schaufenster hängen sollte und sagen soll, es ist alles so großartig gelaufen und vor allem auch hier. Tom Homan, der Border Czar, also der Chef für Migration, hat auch gesagt, wir ziehen uns im Endeffekt zurück, weil die Bilder, die wir alle aus Minneapolis gesehen haben, natürlich auch welche sind, die durchaus auch negativ gefärbt waren.
Und die internationalen Eskapaden, das Anzetteln von Konflikten mit Freunden, der militärischen Drohung von Schlägen gegen den Iran. Ist er dafür gewählt worden und würde er gefeiert, wenn jetzt Kubas Regime stürzt oder die Mullahs oder gibt es einfach dringendere Probleme zu Hause?
Ich fange auch hier wieder mit den Zahlen an und ich zitiere hier eine Umfrage, die sagt, dass Donald Trump bei -15,1% ist, was den Zuspruch bezüglich seiner Außenpolitik betrifft. Und wir können die Liste durchgehen. Natürlich eben auch Grönland, was extrem geschadet hat. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, Donald Trump wird ja nicht sagen, wir machen Außenpolitik, sondern er wird sehr, sehr konkret sein. Und das darf man nicht vergessen, bei so einer State of the Union Address kann man eben auch sehr klare Bilder malen. Man kann durchaus auch Leute einladen und die oben auf den Balkonen in der Galerie im Kongress eben auch hinsetzen und sagen, da oben sitzt Colonel so und so oder da dort oben sitzt, Navy SEAL so und so, der auch mit bei Maduro und Venezuela mit dabei war. Was ihr getan habt, ist absolut heroisch gewesen. Und genauso wird Donald Trump auch vorgehen. Der wird natürlich nicht sagen, die Außenpolitik und die sicherheitspolitische Architektur hat sich verändert, sondern er wird sagen, am 3. Januar sind unsere Spezialeinheiten mitten in der Nacht mit Hubschraubern nach Venezuela geflogen und haben etwas hinbekommen, was so noch niemand anders in der Geschichte der Kriegsführung hinbekommen hat. America is special. Wir sind einzigartig. So wird er eine Geschichte nach dem anderen erzählen. Er wird auch nicht über den Konflikt im Iran sprechen und dass er viel zu lange gezögert hat, sondern er wird sagen, ich will daran erinnern, wie Operation Midnight Hammer letzten Sommer funktioniert hat. Und genau diese amerikanische Stärke haben wir nach wie vor. Besser, als sie Joe Biden jemals hinbekommen hätte. Und dementsprechend, glaube ich, sind das die Versatzstücke, die natürlich danach auch auf Social Media in der Endlosschleife laufen werden.
Aber irgendwann kommt der Wahlkampf, irgendwann kommen die Midterm-Wahlen, die Sie erwähnten. Haben denn die Demokraten einen Plan, was sie mit einer Mehrheit in beiden Kammern anstellen würden? Denn das will man ja wissen als Wähler, ehe man den Präsidenten mit seiner Wahlentscheidung für 2 Jahre lahmlegt.
Ich hoffe, dass die Demokraten einen Plan haben, was sie danach machen möchten. Ich würde ihnen aber tunlichst empfehlen, auf gar keinen Fall über diesen Plan zu sprechen. Diese Wahl aus Sicht der Demokraten sollte ein Referendum über Donald Trump sein. Und die Frage, die sich Wählerinnen und Wähler stellen müssen in den nächsten 7, 8 Monaten, bis dann auch im November gewählt wird, lautet natürlich, wollen wir wirklich weiter so machen? Wollen wir dieses ganze Chaos in unseren Städten mit Eis, mit der Nationalgarde? Wollen wir dieses Level an Korruption, wo wir merken, dass wir selber im Endeffekt ärmer und ärmer werden, weil uns die Inflation und die hohen Preise erdrücken, während Donald Trump Milliarden für sich und seine Familie scheffelt? Und ich formuliere es explizit auch so klar. Und wollen wir wirklich eben auch zuschauen, wie die Kosten immer weiter für uns, unsere Familie nach oben gehen? Wenn die Demokraten diese Message Kosten, Chaos, Korruption jeden Tag treiben können, dann wird das wahrscheinlich ein relativ guter Wahlkampf für sie werden. Wenn sie sich verlieren in, wie wollen wir die Infrastruktur und wie wollen wir die Gesundheitsreform und wie wollen wir die Außenpolitik reformieren, ich glaube, dann kann natürlich Donald Trump sagen, hier schaut euch an, die Demokraten haben einen schlechten Plan, bleibt lieber bei mir.
Der Heidelberger Kampagnenberater Julius van de Laar. Mexikos Regierung hat etwas gewagt. Sie hat den Gründer und Herrscher des mächtigen Drogenkartells Jalisco Nueva Generación mit dem Kampfnamen El Mencho töten lassen und damit heftige Reaktionen seiner schwer bewaffneten Gefolgsleute ausgelöst. Das Auswärtige Amt warnt heute Mexiko-Reisende vor diesen Unruhen.
Es ist keine Reisewarnung, aber das Auswärtige Amt rät derzeit allen Deutschen, die in Mexiko unterwegs sind, besondere Vorsicht walten zu lassen. Das Außenministerium warnt vor Straßensperren, Unruhen und Brandstiftungen. Per sogenanntem Landsleutebrief hat die deutsche Botschaft in Mexiko daher alle Deutschen vor Ort, offiziell eine niedrige 4-stellige Zahl, aufgefordert, auf nicht unbedingt erforderliche Reisen im Land zu verzichten. Alle Deutschen im Land sind aufgerufen, Menschenansammlungen zu meiden und ihre Kontaktdaten mit Familienangehörigen zu teilen oder sich in die Krisenvorsorgeliste, die sogenannte Elefantliste des Auswärtigen Amtes, einzutragen. Wenn Sie sich an einem sicheren Ort aufhalten, beispielsweise einem Hotel, so heißt es in den aktualisierten Sicherheitshinweisen, bleiben Sie bis auf Weiteres dort. Nach den Unruhen hatten einige amerikanische Fluglinien ihre Flüge nach Mexiko zeitweise ausgesetzt. Das Auswärtige Amt weist ebenfalls darauf hin, dass es vor allem im Unruhestaat Jalisco zu weiteren Einschränkungen an den dortigen Flughäfen kommen kann. Mexiko gilt weltweit als eines der 5 meistbesuchten Touristenziele.
Georg Schwarte aus Berlin. Und im Studio in Mexiko-Stadt ist unsere Korrespondentin Jenny Barke zugeschaltet. Guten Tag.
Hallo.
Ist das Ausmaß der Gewalt nach der Tötung im Rahmen dessen, was die Sicherheitskräfte erwartet hatten? Kann man das beherrschen und sind das nur Symptome des Zerfalls einer Organisation?
Ja, also die Regierung sagt ganz klar, das war ein großer Erfolg gegen das organisierte Verbrechen. Man hat sicherlich damit gerechnet, dass es danach zu Ausschreitungen kommt. Das ist eine typische Strategie von Kartellen, danach erstmal auf Abschreckung zu setzen, zu zeigen, so nicht mit uns. Wenn der Staat angreift, dann schlagen wir zurück. Allerdings muss man ja auch ganz klar sagen, in Mexiko sind ja Staat und Kartelle nicht so klar getrennt. Also viele Lokalpolitiker sind in den Bundesstaaten eng verbunden und mit den Machthabern des organisierten Verbrechens per Du. Also die Situation ist hier bei Weitem nicht unter Kontrolle. Ich würde davon ausgehen, dass die Regierung das aber auch schon so eingeschätzt hat. Wir haben mit Experten gesprochen, die meinten, dass es auch kein Zufall war, dass El Mencho direkt getötet wurde, weil so kann er ja auch nicht sprechen. Er hätte sonst wahrscheinlich auch viel ausplaudern können.
Wissen wir, wie der militärische Zugriff gegen El Mencho ablief?
Ja, El Mencho wird ja schon seit vielen, vielen Jahren gesucht. Die USA hatte ein Kopfgeld auf ihn von 15 Millionen US-Dollar ausgerufen, das Kartell als Terrororganisation eingestuft. Und nach unseren Kenntnissen ist El Mencho wohl am Freitag von Geheimdienstmitarbeitern aufgespürt worden. Also da haben Geheimdienstmitarbeiter der USA mit Mexiko zusammengearbeitet. Es wurde wohl die Spur der Partnerin eines seiner Vertrauten verfolgt. Und die hat sich dann in den Bergen von Jalisco mit El Mencho getroffen. Dabei wurde er dann eben aufgefunden. Als das Militär eintraf, kam es zu heftigen Angriffen. Mencho floh. Das mexikanische Militär hat versucht, den Angriff abzuwehren. Dabei sind 25 Soldaten getötet worden. Insgesamt sind bei den Kämpfen über 70 Menschen ums Leben gekommen. Und die Armee hat das ganze Gebiet abgeriegelt. Spezialkräfte haben dann El Mencho verfolgt und schließlich in einem Gebüsch gefunden, schwer verletzt mit zwei Leibwächtern. Er soll dann ein Krankenhaus transportiert werden, starb aber dann bei dem Transport dahin.
Wie wurde El Mencho so mächtig? Womit macht sein Kartell Geld und wie schwer bewaffnet ist es auch?
Ja, also El Mencho und sein Kartell galten als das Mächtigste. Er war der mächtigste Drogenboss Mexikos. Er ist 1966 mit dem Namen Nemesio Oseguera Cervantes geboren, wuchs unter ärmlichen Verhältnissen auf, war aber schon ab den 90er Jahren kriminell bekannt, hat dann auch 3 Jahre in US-Haft gesessen wegen Heroinschmuggels und wurde dann schließlich abgeschoben und hat danach seine Karriere hier in Mexiko begonnen, sich erst dem Milenio-Kartell angeschlossen, später mit dem Sinaloa-Kartell kooperiert, das von Joaquín El Chapo Guzmán geführt wurde. Und 2009 kam es da zu internen Machtkämpfen. Daraufhin hat er sein Kartell Jalisco Nueva Generación gegründet und hat es innerhalb von wenigen Jahren zu einem der brutalsten und schlagkräftigsten kriminellen Organisationen des Landes geformt. Also das Kartell hat zehntausende Menschen getötet und verschwinden lassen, Feinde gar zur Abschreckung aufgehängt. Es verfügt über moderne Waffen wie gepanzerte Fahrzeuge oder Raketenwerfer. Man muss da schon von einem Staat im Staat sprechen, der auch gute Kontakte in viele, viele Staaten weltweit hat. Und neben Kokain, Heroin, Crystal Meth und Fentanyl Handel gibt es da natürlich auch viele weitere Geschäftsfelder wie Menschen- und Waffenhandel, Entführung, Geldwäsche. Und El Mencho, muss man auch sagen, hatte ein Milliardenvermögen, wurde aber nicht nur gefürchtet, sondern auch gefeiert, in Balladen besungen und verherrlicht, galt schon zu Lebzeiten als Mythos und wird wahrscheinlich jetzt noch größer als Mythos gefeiert werden.
Versucht Präsidentin Sheinbaum, dem Staat so nun das Gewaltmonopol zurückzuverschaffen, und war diese Art des Vorgehens jetzt, Sie haben es erwähnt, offenbar ja in Abstimmung mit US-Geheimdiensten. War das die Alternative zum Eingreifen der US-Armee in Mexiko?
Ja, das ist ganz klar die neue Strategie von Präsidentin Sheinbaum. Das hat sie von Anfang an in ihrer Amtszeit angekündigt, dass sie das Gewaltmonopol wieder auf Mexiko übertragen möchte, den Kampf wieder verstärken möchte. Ihr Vorgänger sprach ja immer von Umarmungen statt Schusswechsel, übersetzt ins Deutsche. Also da wurde jetzt auf jeden Fall eine neue Strategie begonnen. Aber Mexiko hat auch immer betont, dass es seine eigenen Sicherheitsprobleme selbst lösen möchte. Trump hat ja oft gesagt, er könnte und wollte intervenieren mit US-Streitkräften. Da hat Sheinbaum immer wieder gesagt, dass die Souveränität ihres Landes nicht zur Debatte steht. Man kann aber davon ausgehen, dass beide Länder sehr stark zusammenarbeiten, die Geheimdienste kooperieren. 80% der Waffen, auch schon für andere Einsätze, kommen aus den USA. Da ist eine enge Koordination zwischen beiden Staaten auf jeden Fall sichtbar. Der Militäreinsatz, bei dem El Mencho getötet wurde, der wurde auch gefordert von den USA. Aber wie gesagt, eigentlich sind die Truppen jetzt aus Mexiko gekommen und die haben El Mencho schließlich getötet.
Mittelamerika-Korrespondentin Jenny Barke, direkt aus dem Studio in Mexiko-Stadt, am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am Montag.